Hallo, guten Tag, liebe HörerInnen des Kampnagel-Podcasts. Mein Name ist Anna Teuven, ich bin Dramaturgin auf Kampnagel und führe heute ein Gespräch mit den beiden Hamburger KünstlerInnen Martina Malknecht und Martin Prinoth über ihr neues Projekt »The Stuff Your Dreams Are Made Of«, das sie im Rahmen der Spielzeiteröffnung im September und Oktober auf Kampnagel präsentieren werden. Mit dabei ist heute auch Manu Castillo als Projektbeteiligter. Das Gespräch führen wir überwiegend auf Deutsch, aber zum Teil auch in englischer Sprache. Also, hallo ihr drei.
Hallo.
Herzlich willkommen. Martin und Martina, was erwartet die BesucherInnen bei eurem neuen Projekt?
The Stuff Your Dreams Are Made Of wird eine multimediale Installation sein im Kampnagel-Foyer. Es wird eine 1:1 Rekonstruktion von einer Crewkabine auf Kreuzfahrtschiffen sein, die normalerweise für die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe No-Go-Areas sind, also die sind normal nicht zugänglich. Und in dieser Kabine wird es dann eine Videoinstallation geben.
Also es ist interaktiv, richtig?
Es ist interaktiv. Die Leute bekommen auch eine Schlüsselkarte ausgehändigt mit dem Ticket und können mit der erst die Kabine öffnen und können dann zu maximal 4 Leuten in die Kabine rein und sich die Installation angucken.
Bei eurem Projekt Overseas, das war ja bei der letzten Spielzeiteröffnung auf Kampnagel zu sehen, da habt ihr euch mit der Containerschifffahrt beschäftigt. Und damals hattet ihr diese total unwahrscheinliche Möglichkeit, wegen der Corona-Pandemie mit einer Gruppe von Seeleuten sprechen zu können, die da mehrere Monate im Hafen tatsächlich festsaßen. Und diesmal habt ihr auch zusammengearbeitet mit Seefahrenden, mit ehemaligen Crewmitgliedern von Kreuzfahrtschiffen. Und wie habt ihr euch jetzt diesmal kennengelernt?
Ja, ist ja eigentlich sehr spannend, weil wir für die Vorbereitung für Overseas eigentlich Kreuzfahrtmitarbeiterinnen gesucht haben im Hamburger Hafen. Und durch die Corona-Pandemie aber fuhren die Kreuzfahrtschiffe nicht, aber die Containerschiffe fuhren. Und als wir dann recherchiert haben im Hamburger Hafen, haben wir festgestellt, dass eine Riesengruppe von Leuten, Seefahrern aus Kiribati, im Hafen festsaßen über viele Monate hinweg. Und dann haben wir uns eigentlich daraufhin eingelassen und gesagt, wir machen eine Arbeit mit den Leuten aus Kiribati und haben so dann über mehrere Monate hinweg dann die Arbeit Overseas entwickelt. Dann, ein Jahr später, haben wir es nochmal versucht, noch einen Anlauf gemacht, die Kreuzfahrtmitarbeiterinnen zu finden und hatten dann das große Glück, Manu kennenzulernen, der uns da Einblick gegeben hat in diese uns auch fremde Welt und er hat uns dann geholfen, wirklich die Leute zu casten und zu finden vor allem erstmal, die früher auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet haben.
Das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, ausführlicher mit den Leuten zusammenzuarbeiten und nicht irgendwie nur so kurze Begegnungen im Hafen, wo wir gemerkt haben, da kommen wir nicht in einen Austausch, der uns für dieses Projekt sehr wichtig war. Beim letzten Projekt war das so, dass das durch diese Gegebenheit, dass die Leute festsaßen und den ganzen Tag sozusagen auch Zeit mitgebracht haben, ein sehr spannender Austausch entstand oder diese Gespräche stattfinden konnten. Und das war bei diesen kurzen Liegezeiten immer nur sehr, sehr kurze Einblicke, wo wir gemerkt haben, da kommt jetzt irgendwie nicht wirklich was ins Rollen.
So, and Manu, so if you help them to find other people who have been former crew members, how did you all know them personally or how did it happen? Do you have a big network of crew members who live in Hamburg or where do they live?
Actually, this chance to be part of this film project is really a coincidence. And it happened that I got the chance to have the visa to be here in Germany to look for a job, and I was able to apply my work experiences on the ship. And I didn't know that this experience on the ship will lead me also to this project. So I would say that my answer on that is that I don't really have a network here in Hamburg, and but to think that there are already a population of Filipinos in Hamburg, my first idea is to go in the churches and in the Siemens mission. So, at the end, it was not so easy. But for me, my idea is to keep on going every weekend or once in a week. I was able to have the communication and conversation with some Filipinos, and they were able to give me recommendations, and one of these recommendations is even outside of Hamburg. So that makes the communication and the connectivity, how will I get to know the people that are really fit to this project.
Mm-hmm. And how many people are involved in the project now?
Our first idea was to collaborate with people living in Hamburg now, but then we saw during the research together with Manu that that is quite difficult. And now we have 5 participants. One of them is Manu himself. Then we have Mary Grace Wesch, she's living in Cuxhaven. Maria Antigua, living in Berlin now. And Gadi Santos. He's
from Stendal.
From Stendal, right. And Vanessa Fauvel Wippermüller.
From Kiel.
She's from Kiel. Okay. And they all have been working on ships in very different departments.
And then you used also social media, right? And your connection into the Facebook groups.
Yeah, that really helped because in social networks now, they have several pages. And most of the crew members who work on the cruise ships, they have these specific pages. And once you post something there and they would see, oh, that's real, that's in Hamburg and it's about cruise ship. So they are interested in. But the challenge was most of them are still working on the ship, and then the people that we are looking should preferably to be in Hamburg already, so we can have a good timings when we do the project. But at the end, we were able to manage and have the right people from different regions, mm-hmm. but nearby Hamburg.
Yeah, cool. And what did you find interesting about the project when you met Martin and Martina? Why did you want to participate?
Yeah, it's very interesting to do a project like this because I have worked for the cruise ship for minimum 5 years, and it was in a different companies of cruise ships, and the situation working on board and when comparing to working on the land is totally different, but enjoyable and challenging at the same time. When I put myself as a person who doesn't work on the ship before, I have these several questions like, how would these people would provide these services were able to manage with the right sleep, with the right motivation, and where these motivations are coming from. I think I can help to this kind of a film project that I can share what are my experiences there. Mm-hmm. So I guess this is really interesting for me.
Yeah, you just told me that the guests on the cruise ships used to pose those questions all over again, and you are already like almost bored by these questions, so this is also a chance to give more insights and information to somehow maybe clear up with some prejudices about it.
Yeah, that's correct. These commonly questions, like sometimes the service personnel would share their stories, their experiences while working in the dining area, they always receive the question from the guest like, oh, it's really a good job here that you are doing. It's like you are every day on the cruise. You can visit so many places. But we are actually wondering, how were you able to manage to sleep? Where are you sleeping? And how long are you been sleeping? How good is your room? These are actually the questions that always encountered by the service personnel. And I guess these are the really questions which we always heard. Mm-hmm. And interesting, and this project really gives an idea for the non-cruisers and for the crew members or the future crew members who likes to work on the ship.
Ah, true. That's an interesting perspective as well. And you were not allowed probably to take them down to your cabin to show them. Or did it ever happen?
There are rules which says the guests are not allowed in the crew spaces, on the crew areas, and also there are times that the crew members are not allowed on the guest spaces, which is normal. And then, but on board, we have these tours for the guests, which is reserved on a specific timings, and we call it a galley tour. Especially that I work in the kitchen, I can say more information that the galley tour or the kitchen tour is to show how accurate and how timely the kitchen personnel able to provide the food for this huge amount of guests. So it's also a matter of showing to the guests that we crew members have the enough things that we need to provide the service properly to the guests.
Mm-hmm. And as you have been working in the field so long already, what do you think guests should know when going on a cruise? Is there anything you would like to let them know?
For example, I would say the guests would know when they are cruising is they should be able to realize that how thankful the crew members that they can provide a good service to the guest, and on the other hand, the guests would say a big respect to the crew members that they are doing much to provide their perfect holiday that they are dream of. So we can see in this project that the crew members are really motivated to help their families, and with this motivation, they can overcome the challenges while working on board.
Mm-hmm. I understand. Did you have different jobs on cruise ships already?
I work for pastry cook, but okay. I started as an assistant pastry cook, and contract after contract, I had the opportunity to have my position higher, and also to work on the different areas of the pastry. But I work altogether in the pastry section of the kitchen.
Okay, okay. Nochmal zurück zu eurem Arbeitsprozess. Also wie seid ihr, ihr wusstet sozusagen, ihr wolltet euch mit der Kreuzfahrtindustrie beschäftigen. War euch das Format von Anfang an klar oder wie hat sich das entwickelt?
Bei diesem Projekt war es so, dass die ehemaligen KreuzschifffahrtmitarbeiterInnen alle aus dem Norden kamen, also nicht direkt in Hamburg waren, und ein großer Teil der Recherche fand also so über Distanz statt. Wir haben viel gezoomt und gesprochen und uns ausgetauscht. Und wie Manu vorhin schon meinte, war so ein großer Punkt auch dieses gemeinsame Erinnern an diese Vergangenheit oder an diese Verträge, die die Leute auf dem Schiff erlebt hatten. Und da hatten wir dann im Rahmen von diesen Zoom-Gesprächen mit all den Menschen, die sich ja auch als Team gar nicht kannten und die sozusagen erst zur Crew wurden im Laufe unserer Zusammenarbeit, hatten wir dann so eine Art Spiel entwickelt, angelehnt an dieses Buch I Remember von Joe Brainard. Und dieses Buch ist so aufgebaut, dass das immer wieder so ein repetitives I Remember und einen Satz an den anderen reiht. Das kann mal länger, mal kürzer sein und bietet Raum für ganz unterschiedlichste Assoziationen. Das hatten wir dann so reihum gemacht und gemerkt, dass das wirklich sehr gut funktioniert, weil natürlich die Erinnerungen alle ganz unterschiedliche sind, aber dann doch Überschneidungen oder jeder kann irgendwo andocken und es kommen dann so, springen plötzlich wieder an der Erinnerungsfetzen, kommen dann einfach so reingeploppt. Und das war dann eigentlich so der Ausgangspunkt für die inhaltliche oder für eine Art Skript, das wir dann ausgehend davon entwickelt haben.
Vielleicht wäre es ja auch ganz spannend, wenn wir jetzt mal kurz reinhören würden in diese Aufnahmen.
Ja, gerne.
I remember it being my 12th contract when I first met the ship's painter, Grace. I remember her opening the door and entering the cabin with one huge luggage. She looked nice and childlike. I quickly understood that it was her first time on board. I remembered calling her Baby Grace as she was the youngest of us. I remember her putting a picture of a family on the wall in her front desk.
I remember the silence in the first night and hearing the movement of the waves outside the ship. I remember being so sad that night that I cried. I remember Vanessa telling me that it's normal for a beginner.
I remember Grace crying every night in her pillow for the first week.
I remember Vanessa humming a Filipino lullaby every night before she fell asleep. I remember how sad my mom when I left my hometown in the Philippines to go for work on the cruise ship.
I remember telling Grace that I had a little daughter back in the Philippines, and it was for her that I was singing this lullaby. The first contract was really hard, but eventually you will get just used to it.
Das waren jetzt Soundaufnahmen. Wir haben ja, es gibt ja auch Bild dazu. Es sind also Erinnerungen, die wir zusammengetragen haben und die wir dann gescriptet haben sozusagen. Also nicht jede Erinnerung entspricht der Person, die sie gesprochen hat, sondern es gibt so ein Gesamtbild wieder über Arbeit unter Deck. Und dieses Spiel zwischen dokumentarischen und szenischen, das lieben wir sehr und wir finden darin Möglichkeiten, Dinge zu fokussieren oder stärker herauszustellen. Das war für uns wie bei jedem Projekt immer wieder eine neue Erfahrung, Erkenntnis, sich weiterzuentwickeln oder neue Wege zu finden, wie man Dinge erzählen kann. Und dieses an der Grenze zwischen dokumentarischen und fiktionalen interessiert uns sehr. Mhm. Vielleicht kann Manu da auch noch was dazu sagen, wie das für ihn war, sich zu erinnern an das Geschehene. So how was it for you to remember the time you have been on the cruise?
The line that we are always saying in this project is I remember. So I guess there's one thing that I really like. For example, I remember the day, the very first day that I work on board, and when I see that how wide is the kitchen and how fast are the cooks are moving.
And how was it? Because if you take this beginning, this I remember, and you are together with the other four people and everyone starts with this remembering, it gets very interesting probably to listen to each other's memories. Yeah. And how they connect, or how one memory triggers other yeah. memories.
That's actually interesting, really interesting, because the things that in my mind that I would say, I remember, when my teammate in this project say, I remember, this is also applicable to me. So it's like we are aiming for one remembrance, or for one things that, or many things that we remember. But when she say, for example, Vanessa would say, I remember this. That should be the line that I would say, because I remember really that it happened to me. Mm-hmm. So it's like coming up with this project to use the line I remember, it really helps, because it doesn't also speak for myself, but the other person speak it for me, but it's the same thing that what we have remembered mm-hmm. working on the ship.
So there's a collective cruise yeah. memory.
Yeah, that's true.
Mm-hmm. Yeah.
Das war auch sehr schön, als wir das eben viele auch dann online gemacht haben oder gemerkt haben, wie das Manu jetzt so schön erzählt hat, dass das mit diesem I remember dann wirklich so durchging und dann hat der eine sich das erinnert, die andere das. Und das hatte so einen Flow und das ging dann wirklich reibungslos durch und es war wunderschön zu hören, wie diese Erinnerungen wieder zurückkamen. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, das erste, wo wir sagten, versucht euch daran zu erinnern, war der erste Tag auf dem Cruise-Schiff. Mhm. I remember my first day on cruise. Das war das Erste. Und das war auch super spannend, was da rausgekommen ist. Mhm. Sehr spannende Momente.
Der Titel von eurem Projekt ist ja ein Wortspiel. Da sagt ihr Stuff, also statt mit U, mit einem A. Was hat es jetzt mit diesem Titel eigentlich auf sich?
Wir hatten irgendwann Der Sturm von Shakespeare in die Hand genommen. Und es war immer schon so im Hintergrund irgendwie dieses Spiel mit den Träumen, zwischen, also einerseits mit den Träumen der Passagiere, aber andererseits auch mit den Träumen der Kreuzschifffahrt-Mitarbeitenden. Und genau, und eine Zeile in diesem Der Sturm von Shakespeare ist eben dieses The Stuff That Dreams Are Made Of, aber eben er meint diese Stofflichkeit oder mhm. oder da ist es mit U geschrieben. Und dann hatten wir irgendwie, weil bei uns vor allem eben irgendwie die Crew oder wer sind diese Menschen, die diese Träume möglich machen, genau, kamen wir dann eigentlich zu dem Titel.
Und eine besondere Beziehung in diesem Stück von Shakespeare ist die Beziehung zwischen Prospero, dem Zauberer und ehemaligen Herzog von Mailand, und seinem Luftgeist Ariel. Ich sage bewusst seinen Geist, denn der Ariel, der Luftgeist, muss dem Prospero alle seine Wünsche erfüllen. Und der hatte den Ariel schon mal von der Hexe Sycorax befreit, und aus Dank dafür sollte Ariel jetzt alle seine Wünsche erfüllen, und das macht er auch. Und jedes Mal fragt Ariel Prospero, Wann darf ich denn endlich frei sein? Du hast mir doch die Freiheit versprochen. Und wie viele Wünsche muss ich dir noch erfüllen, damit du mich frei lässt? Und der Herzog Prospero antwortet, ja, das nächste Mal. Erfüll mir noch diesen Traum, diesen Wunsch und dann befreie ich dich. Und bis am Ende bleibt es offen, wurde jetzt der Geist befreit oder nicht. Und da fanden wir natürlich spannend, diese Abhängigkeit von Ariel und fanden das sehr spannend, so als Metapher auch, diese Abhängigkeiten, in der sich die Arbeitenden auf ein Schiff begeben, wenn sie so einen ersten Vertrag unterzeichnen. Viele haben sich geschworen, nach dem ersten Kontrakt das nie wieder zu machen und haben das dann einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sechsmal wiederholt. Diese Abhängigkeiten sind sehr stark und da wäre vielleicht auch spannend, Manu nochmal zu fragen about these dependencies, how it is like going from one contract into another.
There's a saying on the ship when you are already working several contracts, there are a saying that if you don't have an interest anymore to work on the ship, you always say, this is my last contract. Really, this is my last contract. And it's always a joke. It's always a funny line because when one day in this week, you already sign off. You finish your contract already. And then after 2 months, surprisingly, this person that you heard that this is my last contract, you see him again in the entrance of the ship with his luggage, and he says, oh, what a surprise. You just said it's your last contract. So with this joke always, it's like there's already a saying for us that you don't dare to say this is my last contract. You never know what's going to happen. But in general, in real life, the pattern that we are happening to us crew members, it's like we always find ourselves repeating and repeating, going and going back for more contracts. And I would say, just to be honest, in my situation, or maybe for so many crew members, the reason that we really keep on going back is when I mentioned before that we like to support our family and we are family oriented. And for this reason, we work so hard for them. When we realize that in the first and the second contract, we earn that much more than what we earn in the Philippines, is we earn more on the ship. We give value so much for what we've earned and we want to invest it on something. Like we want to start paying a house or we want to buy something to make it easier for the transportation, maybe a car, or we want simply to reward ourselves by having a property because we earn much than before when I worked in the Philippines. So from this moment on, maybe a first or a second contract, I started to purchase, but by installment, a house. So with this decision, or for so many who really decided also with this kind, we're stuck already in a situation that we have to pay it again and again and again until we finish it. And at the end of our vacation, the so beloved 2 months vacation, we found out that it's not enough to pay for the next month. So I need really to go back. So it's the
money. You can't leave the circle so easily because it supports the whole structure.
It's really a circle, but of course you have to find it in your own way how you will get out of the scenario.
Okay. Yeah, wow.
Yeah, it's like the circle of capitalism, right? If you earn more, you have to spend more. If you spend more, you have to earn much more and so on. And we are all in it.
Ich wollte mal fragen, bei Overseas hatten die Seeleute ja damals ihre Muttersprache gesprochen, Kiribati. Und ihr habt das dann gefilmt währenddessen, also während sie sich unterhalten haben, habt das erst nachher übersetzt und wusste sozusagen auch selber erst nachher, was überhaupt gesprochen wurde, was ja auch, finde ich, sehr stark den künstlerischen Charakter von diesem Projekt geprägt habt. Dieses Mal sprecht ihr Englisch von Anfang an. War das eine bewusste Entscheidung oder wie ist es diesmal dazu gekommen?
Also die Frage, wie wir die Projekte machen, in welcher Sprache, die stellen wir uns jedes Mal neu. Wir hatten auch diesmal kurz die Idee, auf Tagalog das Projekt zu machen. Tagalog ist die Hauptsprache auf den Philippinen, aber es werden viele hundert Sprachen gesprochen auf den Tausenden von Inseln und haben uns dann allerdings dagegen entschieden, weil wir auf den Text weiterarbeiten wollten und das auch skripten wollten. Und da war es natürlich notwendig, dass wir von Anfang an verstehen, was gesprochen wird.
Genau, bei Overseas war eben so, die waren vorher sozusagen schon eine ganz starke Gemeinschaft oder die hatten sich über diese Zeit, wo sie hier festsaßen, sind sie zu einer sehr starken Gemeinschaft geworden. Und das fanden wir, wird durch diese Setzung irgendwie kreisförmige Gesprächsrunde, die sehr viel praktiziert wurden und eben Sprache in der Heimatsprache irgendwie nochmal, wird diese Gemeinschaft nochmal, kommt die nochmal so stark zur Geltung oder irgendwie zeigt sich in der Arbeit nochmal. Und hier war es eben im Gegensatz so, wir wollten aus diesen Erinnerungen irgendwie noch einen Schritt weitergehen und, und gemeinsam gestalten.
Ich glaub, man muss auch dazu sagen, auf den Schiffen wird in erster Linie Englisch gesprochen. Dann natürlich auf deutschen Schiffen muss auch Deutsch gesprochen werden mit den Gästen. Aber die Hauptsprache ist Englisch und da fanden wir das sehr, sehr stimmig, das auf Englisch zu machen.
Mhm. Die Projekte, die ich bisher von euch kenne, die sind ja unterschiedlich, aber alle haben so einen filmischen Ansatz und auch eine Arbeit mit LaiendarstellerInnen habe ich bisher, hat sich so durchgezogen und eben auch ein gesellschaftliches oder politisches Thema, dem ihr euch so recherchierend nähert. Könnt ihr beschreiben, was euch wichtig ist bei eurer künstlerischen Arbeit?
Wir haben 2020, haben wir uns zu einer intensiveren Zusammenarbeit entschlossen und uns zum Duo Torsu zusammen geschlossen. Das heißt auf Rätoromanisch so viel wie aufnehmen, dokumentieren oder aufheben. Und genau, es ist so, ich komme vom Raum, vom Bühnenbild und Martin vom Film, vom Dokumentarfilm. Und wir haben dann so im Laufe der Projekte gemerkt, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt und in der Zusammenarbeit mit den Laien irgendwie in eine Form zu bringen. Das ist irgendwie das, was uns gerade künstlerisch sehr interessiert.
Sind diese Themen, die uns beschäftigen, sind Themen, die oft so ein gesellschaftlicher Brennpunkt sind, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht medial gerade von Interesse sind. Aber Hack Me Baby zum Beispiel, da ging es ja um Jugendliche während der Corona-Zeit und wir hatten so das Gefühl, dass die Jugendlichen gar nicht zu Wort kommen und es betraf sie so stark, Schulen wurden geschlossen. Und hatten das Gefühl, wir sollten darüber eine Arbeit machen. Und wir lassen uns sehr von so gesellschaftlichen Pausen, oder wo wir das Gefühl haben, da wird zu wenig gesprochen darüber. Mhm. Das interessiert uns dann immer sehr stark. Und wir finden, dass in diesen Projekten sollten auch immer die Leute zu Wort kommen, die es betrifft, um eine andere Perspektive auf eine Situation, auf ein Problem zu ermöglichen. Mhm. Und dieses multiperspektivische finden wir eine Bereicherung. Wir sind damit eng verbunden, sind Zusammenhänge, globale Zusammenhänge, in denen wir alle stecken. Und wir finden es wichtig, dass wir darüber sprechen, darüber in Diskussion kommen und wirklich mehr Perspektiven haben auf eine Problemstellung.
Und was wir hier auch nochmal ausprobiert hatten bei dem Projekt, war auch so ein bisschen spielerischer irgendwie mit den tatsächlichen Geschichten umzugehen, die wir dann sozusagen hatten. Das hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich macht das dann auch, zeigt sich das dann auch dem Publikum.
Was heißt spielerischer?
Ja, vor allem, wenn man das, das klassische dokumentarische Arbeiten sich vorstellt, die reine Beobachtung, das ist so der klassische Film, so der Fly on the Wall, das allerdings auch schon seit vielen Jahrzehnten unterwandert wird und es gibt viele, viele Formen des Dokumentarischen. Und sich da auszuprobieren, macht echt viel Spaß, und eben dieses spielerische Element reinzubringen, dass man auch Szenen verdichten kann oder inszenieren kann. Das ist was uns sehr viel Freude macht und so eine intensive Zusammenarbeit dann auch erst ermöglicht.
Würdet ihr denn eure Arbeitsweise als dokumentarisch bezeichnen eigentlich?
Ich würde sagen, auf jeden Fall an der Schnittstelle zwischen, also es geht immer von einem dokumentarischen Interesse oder irgendwie einer Recherche in alltäglichen Themen aus. Und dann haben wir jetzt aber gemerkt, dass irgendwie in dieser Zusammenarbeit mit den Laien das super spannend ist, sich eben diesen Raum zu geben, den es irgendwie im Theater gibt, irgendwie diesen Raum des gemeinsamen Probens oder so, und irgendwie zu sagen, was kann denn eine Setzung zum Beispiel sein für diese Geschichte, die wir da gerade erzählen, weil die ja ganz viel schon beeinflusst dann auch, was passieren wird. So, was dann konkret passiert, weiß man noch nicht, das ist das Spannende dran. Aber es lenkt oder setzt, gibt die Setzung schon mal für die ganze Situation.
Also es kam jetzt schon ein paar Mal, haben wir es schon so halb angesprochen, das Stuff Your Dreams Are Made Of ist ja euer zweites Projekt, das sich mit Lebens- und Arbeitsrealitäten auf See beschäftigt. Das erste war Overseas, habt ihr eben schon mehrmals genannt. Es gibt auch noch ein weiteres Projekt, was ihr da in die Richtung in Planung habt. Das wird eine 360-Grad-Filmarbeit, wenn ich mich richtig erinnere, für 2024. Was interessiert euch jetzt so konkret an dem Thema Seefahrt, dass ihr euch jetzt schon so über mehrere Jahre damit auseinandersetzt?
Ja, das würde man anfangs, wenn man uns kennt, nicht vielleicht gleich auf uns irgendwie ummünzen, diese Themen. Wir kommen ja, Martina und ich, beide aus den Bergen, aus den Dolomiten, also erstmal sehr weit hergeholt. Allerdings leben wir schon seit 15 Jahren in Hamburg und sind von Anfang an eigentlich fasziniert gewesen, immer von dieser Rädergeschichte Hamburgs. Wir starten sehr gerne immer geht von Momenten, Dingen aus, die wir erstmal nicht kennen. Wir hören irgendwas oder lesen irgendwas und dann sagen wir, oh, das wäre was für ein neues Projekt.
Das Spannende bei der Schifffahrt ist ja tatsächlich auch, dass es irgendwie diese globalen Zusammenhänge irgendwie auch nochmal, die werden da sichtbar. Also einerseits bei den Containerschiffen, wo irgendwie, wenn man bedenkt, irgendwie, dass 90% aller Waren, mit denen wir tagtäglich irgendwie umgehen und die uns umgeben, dass die über die Seefahrt zu uns kommen. Und andererseits bei der Kreuzschifffahrt, das ist einfach die am stärksten wachsende Tourismusbranche aktuell. Auch wenn es wirklich keinen einzigen vernünftigen Grund dafür gibt, ist das einfach so. Und die setzen im Jahr, ich glaube, 24 Milliarden Euro im Jahr um. Also es ist schon ziemlich gewaltig, was da bewegt wird. Und es betrifft sehr viele Menschen. Es hat Einfluss auf unser Klima und genau.
Gibt es da so einen Zusammenhang für euch auch? Also nachdem ihr sozusagen einmal eingestiegen seid in dieses Thema Seefahrt, dass es so von einem zum anderen, dass es da Überschneidungen gibt. Dass ihr habt ja auch Netzwerk in Hamburg mittlerweile aufgebaut mit der Seemannsmission.
Ja, vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass wir dieses Projekt mit der Kreuzfahrtindustrie, das haben wir ja schon, das tragen wir ja Jahre schon mit uns mit. Und dann haben wir Overseas gemacht und dann wollten wir auf jeden Fall dieses Projekt jetzt machen. Und dann, weil wir jetzt so viel genau diese Verbindungen haben zu den Leuten, zu den Themen und wir wirklich große Einblicke bekommen haben und wir noch weitere Ideen haben, dachten wir natürlich, wäre es schön, eine Trilogie daraus zu machen. Mhm. Und wie du gesagt hast, genau, eine 360-Grad-Film wird dann auch entstehen, der 2024 Premiere haben soll. Und wer weiß, vielleicht wird es doch eine Tetralogie und es werden vier Teile, aber vielleicht, ich meine, es gibt auch viele, viele, viele andere spannende Themen, die wir uns anschauen werden.
Bestimmt, da bin ich total gespannt. Ich würde jetzt für Sie, liebe ZuhörerInnen, nochmal die Information zusammenfassen. The Stuff Your Dreams Are Made Of ist eine Installation, die 3 Wochen lang während der Spielzeiteröffnung auf Kampnagel im Foyer aufgebaut stehen wird. Geöffnet während der Foyer-Öffnungszeiten, das ist an Vorstellungstagen ab 1 Stunde vor Beginn der ersten Vorstellung. Informationen dazu gibt es dann natürlich noch auf der Kampnagel-Website. Da kann man sich auch die Tickets buchen. Die Dauer eines Besuchs, habt ihr gesagt, dauert ungefähr 1/2 Stunde. Ne? Die Sprache ist, wie wir ja gehört haben, Englisch. Ihr werdet aber, glaube ich, Untertitel bereitstellen, sodass man das auch mitlesen kann. Genau, das Ticket bucht man sich für einen Slot, damit man auch nicht warten muss oder so an der Kampnagelkasse. Und ich glaube, 1 bis 4 Personen, sagt ihr, können diese Kabine gleichzeitig in einem Slot gemeinsam betreten.
Ne? Genau. Nicht so vergessen, mit dem Ticket auch die Schlüsselkarte mitzunehmen, sonst kommt man in die Installation gar nicht rein. Und vielleicht müssen das Publikum noch was mitnehmen. Da sind wir noch nicht ganz sicher.
Dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und hoffen, dass Sie, unsere Zuhörerinnen, kommen und sich das anschauen. Und ich danke euch allen sehr für das Gespräch. Thank you very much.
Thank you.
Vielen Dank dir und euch auch.
Danke vielmals, ja.
Auf Wiederhören.